Der zweite Teil der Zwischentöne weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon und zu Gast ist heute bei uns im Gespräch der Schriftsteller und Liedermacher Ernst Molden. Ich hätte vielleicht dazu sagen müssen, der Wiener Liedermacher Ernst Molden.
Ja, das hört man dann aber schnell, glaube ich. Der Sound verrät.
Wie früher das Wiener Lied geklungen hat, werden wir jetzt hören. Sie haben uns mitgebracht. Ich hänge an meiner Wiener Stadt.
An meiner Wernerstadt.
Das wusste ich.
Mali Nagel. Bei mir ist es ja so, ich hatte lange Jahre ein Problem mit dem klassischen Wiener Lied, weil ich bin eben da im 19. Bezirk, das ist eben die Heurigen-Gegend. Und vis-à-vis von unserem Haus war ein Heuriger, der Meier am Pfarrplatz. Und der war zu Zeiten, den gibt es immer noch, und als ich ein Kind war, war der sehr, sehr touristisch. Und es sind Busladungen von Holländern und auch Deutschen da hineingekippt worden und abgefüllt. Und dazu haben gespielt zwei wirklich ölige und schlechte Wienerliedmusiker. Und die sind in meinen Schlaf gedrungen und haben mich mit dunklen Gedanken erfüllt. Darum habe ich lang mit dem Wienerlied nichts anfangen können. Und habe aber dann später das Glück gehabt, den Walter Seucker zu treffen. Und der Walter Seucker ist jetzt Mitglied auch in meiner Band. Der ist der Großmeister der Wiener Knöpferlharmoniker, die man auch als Schrammelharmoniker kennt. Und ein wunderbarer Musiker. Und der hat dann sozusagen für mich die Spreu vom Weizen geschieden und mich in die schönen Wiener Liedgefilde geführt. Und im allerschönsten Bereich sitzt die Mali Nagel und saß die Mali Nagel. Die hat gesungen, hat begonnen zu singen, glaube ich, 1915. Also sie hat ihre ersten Konzerte als 8-9-jähriges Mädel noch zur Zeit des Kaisers gespielt und hat dann in den mittleren 70er Jahren unter Bruno Kreisky zu singen aufgehört. Also sie hat das ganze österreichische Zerfallsjahrhundert musikalisch begleitet und hat wir hören jetzt dann ein Stück, das ich mir gewünscht habe, das aus ihrer spätesten Zeit ist, aber da hört man sich schon so richtig so eine alte Frau. Aber sie hat so einen Sound, der mich erinnert an die alten Blues-Künstler, also die dieses gewisse mittige Singen haben, diese durchdringende Stimme, die jemand hat, der sich in einem nicht verstärkten Ambiente durchsetzen muss. Und sie wurde dann, hat man dann später wie andere erzählt, sie wurde tatsächlich als die Bessie Smith von Wien bezeichnet, die Mali Nagel. Aber an der kommt man irgendwie nicht vorbei, finde ich.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurde der Musiktitel aus der Originalfassung entfernt.
Mali Nagel, ich häng an meiner Wernerstadt. Ich kann das natürlich nicht so aussprechen wie Sie, Ernst Molden.
Ja, ich kann es ja auch nicht richtig. Also dieses Wienerisch ist, glaube ich, es können nur wenige sprechen. Also meine Oma, die verstorben ist, mütterlicherseits, die Oma, die hat es noch so gesprochen, zum Beispiel, dass das, wo man heute sagt, das ganze Götterwort, hat sie noch gesagt, das ganze Götterwort. Das ist so ein ganz altertümliches Wienerisch.
Sie sind ein überzeugter Wiener. Sie könnten wahrscheinlich nirgendwo anders leben, oder?
Das weiß ich nicht, ich glaube schon. Also es ist einfach so günstig gekommen bei mir, also dass ich in Wien geboren worden bin und dort lebe. Also es ist, jetzt wo ich schon herumgekommen bin und Reisen gemacht habe und viel gesehen habe, würde ich sagen, es ist tatsächlich die ideale Stadt, aber ich könnte woanders auch leben. Früher bin ich viel gereist vor den Kindern irgendwie und gern auch gereist, aber es ist so, wie wenn man so an einem Kaugummi dran biegt, der immer länger wird, aber dann irgendwann hat er einen Zug und zieht dann wieder zurück nach Wien, also so geht es mir. Und ich hab verschiedene Sachen sehr gern an Wien, also ich habe sehr gern, dass es so eine große, alte, auch imperiale Stadt ist, und es ist imperiale Städte, die keine imperiale Systeme mehr haben, sind ja besonders angenehm irgendwie, also wo quasi der Stil noch da ist, aber die Politik nicht mehr. Und sie hat was Wunderbares, was mir sehr wichtig ist, nämlich, dass die Wildnis so hineinkommt in die Stadt. Also wir haben über den Wienerwald und über die Lobau und über die Donauauen mitten in der Stadt eigentlich große Naturflächen, die ich brauche, weil ich brauche irgendwie schon einen Baum, um drunter zu sitzen von Zeit zu Zeit. Und das ist alles in wenigen Minuten mit dem Radl oder mit der U-Bahn zu erreichen, und das ist schon schön.
Sie brauchen einen Baum, um drunter zu sitzen.
Ja, sehr.
So. Klingt nach Naturverbundenheit, oder?
Ja, wobei jetzt, also nicht der Typ bin, der irgendwie alpenvereinsmäßig lange Wanderungen oder so, das muss gar nicht sein, aber ich brauche irgendwie das Grüne und Wasser, also Uferlandschaften. Die Donau ist ja herrlich, weil in der Donau kann man wirklich baden. Also da gibt es ja da gerade in den Donauauen, oberhalb und unterhalb der Stadt, gibt es wirklich so Dschungelbadeplätze, wo meine Familie und ich immer hingehen im Sommer. Und das sind eigentlich, im Grunde genommen, bräuchte ich nichts anderes. Wir fahren dann schon manchmal weg, aber oft frage ich mich dann, wozu.
Was Ihren Naturgenuss betrifft, fällt mir Jean-Paul ein, der große Schriftsteller und Dichter, sehr Jean-Paul ja jetzt, der hat mal gesagt, was den Naturgenuss betrifft, man genießet an der Natur nicht, was man sieht, sondern was man ans Gesehene andichtet. Und das Gefühl für die Natur ist im Grunde die Fantasie für dieselbe. Das müsste Ihnen als Liedermacher entgegenkommen.
Ja, total, weil es ist ja, man hat so, was ich mag an der Natur und speziell an diesen gewissen Wiener Riverbank-Landschaften, die ich so verehre, ist das sozusagen das Werden und Vergehen, das ist alles so im Augenblick präsent. Es stirbt und immer zur gleichen Zeit, während was geboren wird. Und das kann man so vor sich ohne Anstrengung wahrnehmen. Und es ist ja ein tröstliches Gefühl, sozusagen das direkt zu sehen.
Es gibt ein Lied, das heißt Langer Tag am Wasser. Vielleicht hören wir das später noch von Ihnen. Wollen Sie uns was zum Besten geben?
Ja,
Ernst Molden,
ich kann Sie was haben, zum Besten geben.
Was haben Sie für eine Gitarre mitgebracht? Ich weiß, dass Sie viele Gitarren haben.
Das ist die, das darf man jetzt nicht mehr sagen, weil das ist nicht mehr korrekt, aber das ist die, ich sag, die Zigeuner-Gitarre. Das ist so, diese Gitarren kennt man eigentlich aus dem Gypsy Swing, Django Reinhardt-Kontext. Und sie sind sehr, ich habe eine Zeit lang den Dubček gemacht in einem Gypsy Swing Trio. Der Dubček ist der sozusagen im Schatten des Django, der vorne soliert und glänzt, macht der Dubček, spielt immer diesen treibenden Gypsy Swing. Und das habe ich aus Lehrgründen gemacht bei einem ungarischen Meistergitarristen. Dem habe ich jahrelang den Dubček gemacht und er hat mir dafür Weisheiten von der Gitarre beigebracht. Und aus der Zeit ist die Gitarre, und das Tolle ist, sie ist sehr leicht und sie ist so richtig für die Reise mit dem Wohnwagen gebaut, weil sie wird nicht hin. Also die ist wirklich schon, von höheren Punkten hinuntergefallen und die ist sogar schon mal in der Donau getrieben und ich bin ja nachgeschwommen. Gott sei Dank hat sie das Loch oben gehabt und ist nicht abgesoffen. Und die hat für erlebt. Und wenn ich im Flugzeug fliege, nehme ich die gerne mit, weil die kann man so in der Tasche ins Gepäckdings legen, die hat keinen Koffer, sondern nur so einen Rucksackerl und die ist die Reisegitarre. Klingt aber schön, ist schon auch, seit sie in der Donau war, finde ich, klingt sie noch schöner. Also ich spiele ein Stück übers Fahren, übers in Bewegung sein, wobei die Reise eigentlich eine Beziehung ist in dem Lied. Und das heißt Horuk und ist das Titelstück meiner neuen Platte, die ich gerade jetzt fertig geschrieben habe und die im Mai aufgenommen wird in Oslip im Burgenland.
Der Guggerutz steht schwarz und hoch vor der späten Sonne. Ich muss heut noch fort und weiß nicht, wann ich wieder komm. Ich triff heute noch in Teufel zwischen Fischerment und Bruck. Oh Ruck, oh Ruck, oh Ruck. Ich hab Haar am Schädel, Baby, du hast's auf die Zehnt. Aber in dein Garten wächst was ich fladern kennt. In Herrgott ist's egal, wann ich da ins Wasser spuck. Oh Ruck, oh Ruck, oh Ruck. Heute fahren wir mit dem Mercedes, aber morgen gehen wir zu Fuß. Dort hinten steht das Wirtshaus, wo ich noch was brennen muss. Treffen wir sie in 2-3 Stunden beim heiligen Nepomuk. Oh Ruck, oh Ruck, oh Ruck, oh Ruck. Über dir der blasse Mond und unter dir das Loch. Baby, ich bin Dichter, das ist alles, was ich mach. Schreib mir mit dem Blut einen Brief, ich schreib das sicher zurück. Oh, Ruck, oh, Ruck, oh, Ruck. Am Friedhof Groms ein Typ, mei, schau nach, ob's dir nicht kennst. Das Leintirchel am Klopfbalkon schaut aus, als wäre ein Gespenst. Du sagst, wir müssen reden und das setzt mich unter Druck. Oh, Ruck, oh, Ruck, oh, Ruck, oh, Ruck. Sein Majestät, der Kaiser, sagt, es geht's mir fest am Geist. Das Seil zum Tanzen hängt schon da, pass auf, dass nicht zerreißt. Der Postler bringt einen Spiritus, getrink mir noch einen Schluck. Oh, Ruck, oh, Ruck, oh, Ruck, oh, Ruck. Mein Papa ist ein Blindschleich, meine Mama ist ein Bär. Ich weiß, wo ich hin will, du fragst, wo kommst denn her? Wir sind zwar alte Rauch, fangt an auf unseren letzten Flug. Oh, Ruck. Ich hab Sand in der Maschine und du gibst trotzdem Gas. Wir fahren schon 100 Jahre geradeaus, darum fahren wir längst den Gras. Du sagst, ich glaub, ich mag dich nicht. Sag ich, das ist ein Lug. Oh, Ruck.
Ernst Molden bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Vielen Dank. Noch unveröffentlicht.
Unveröffentlicht, ja. Das werde ich mit dem Willi Resetaritz zusammen aufnehmen.
In Österreich bekannt als Ostbahnkurti?
Ja, war einmal der Ostbahnkurti. Das ist er jetzt schon 10 Jahre nicht mehr. Jetzt ist er wieder der Willi Resetaritz. Vorher war er vor dem Ostbahnkurti, war er bei den Schmetterlingen, die ja auch in Deutschland ziemlich bekannt waren, so in den 70er Jahren als Politfolkband und hier sehr getourt sind. Und dann hat er eben diese Kunstfigur des Wiener Rock'n'Rollers Ostbahnkurti zusammen mit Günter Brödel erfunden und er hat sie dann verkörpert auch. Und der ist für mich der beste Sänger, den wir haben in Wien und in Österreich. Das ist der souligste und wunderbarste Vokalist, den ich persönlich kenne. Der kommt aus, ist eigentlich Burgenland-Kroate und hat dieses kroatische Kunst des Zurwe-Singens, also des Harmoniegesangs. Das kann er irrsinnig gut. Er kann wunderschön zweite Stimmen singen. Und wir haben so eine Band mit dem Seuker, mit dem Knöpfelharmonikerspieler und mit einem Alternative-Gitarristen, einem E-Gitarristen, der ein bisschen so für den Pfeffer sorgt, der Hannes Wirth. Und das ist unser Quartett. Und da nehmen wir jetzt eben wieder auf. Völlig analog im Burgenland, in einer Mühle, in einer alten.
Und Sie schauen gerade so, als würden Sie sich darauf freuen.
Ich freue mich total drauf. Also ich gehe gerne ins Studio. Ich würde es nie schaffen, so wie die Popmusiker, die dann monatelang in Studios verschwinden und dann herumtun und mischen. Also ich hasse zum Beispiel Mischen. Das ist was ganz Entsetzliches. Aber der Moment der Aufnahme, wir spielen eigentlich selten als mehr als 2 oder 3 Takes ein. Also wir kommen relativ gut vorbereitet hin und sind meistens in 2, 3 Tagen mit den Aufnahmen fertig. Und jetzt das Schöne ist, dass wir jemanden gefunden haben, der wirklich komplett analog arbeitet. Das heißt, bei meinen Aufnahmen gibt's keine Computer mehr. Wir spielen über schöne alte Mikrofone und Röhrenkompressoren direkt auf Band. Und es wird dann auch speziell für die Vinylfassung direkt vom Band auf die Vinylmutter umgeschnitten. Das heißt, es gibt keine sichtbaren WAV-Files mehr. Es gibt irgendwie aber auch keine Möglichkeiten mehr, da nachher irgendwie hinein zu korrigieren oder so, sondern was am Bundle ist, ist am Bundle.
Warum machen Sie das? Aus nostalgischen Gründen?
Nein, aus tief empfundenen akustischen und künstlerischen Gründen. Ich glaube einfach, dass das Hörerlebnis, speziell wenn man es dann auch analog abspielt, also halt auf Platte hört, unvergleichlich besser ist als auf CD. Und es ist auch, ich meine, wir machen Musik mit rauen Raucherstimmen und alten hölzernen Instrumenten. Und warum sollte man das dann irgendwie jetzt digitalisieren? Warum sollte das in Nullen und Einser umgewandelt werden?
Damit ich es mir runterladen kann.
Ja, aber Sie können sich ja auch entweder Ihren vielleicht vorhandenen alten Plattenspieler reparieren lassen oder sich einen der wieder angebotenen neuen Plattenspieler kaufen. Das kommt ja wieder. Also zum Beispiel meine ganzen jungen Freunde in Wien, die alle so im Indie-Bereich rocken und tätig sind, Folk und Rock, Musiker, die machen alle wieder Platten und versuchen auch so sehr es geht auch wieder zu analogen Techniken zurückzukommen. Weil es, wenn man das mal einmal gemacht hat und dann den Unterschied hört zu den CDs davor, dann ist man einfach überzeugt, es hat eine größere Tiefe.
Alle Ihre Platten sind immer, CDs sind immer auch als LP erschienen?
Und die letzten drei, also von Es Leben war, na ohne die davor, vor Es Leben, hat geheißen ohne die. Die war die erste, die wir, und da musste ich sozusagen noch sowohl Label als auch Management sehr davon überzeugen, dass wir jetzt da in Vinylproduktion investieren. Und dann war also die Reaktion des Publikums, also jemand wie ich verkauft ja fast nur bei den Konzerten. Wir sind schon im Plattenhandel auch vorhanden und werden auch dort ein bisschen gekauft. Aber das meiste verkaufen wir bei den Auftritten und die Leute haben sich so gefreut, dass da wieder LPs stehen, weil die sind ja natürlich auch sexier. Also so eine große Platte mit einem schönen großen Bild drauf und es hat ein Gewicht und dann ist da diese schwarze, geheimnisvolle Scheibe drin. Es ist einfach alles hübscher und erotischer als die CD und besser klingen tut es auch noch.
Ernst Molden, Sie sind auf Umwegen, kann ich vielleicht nicht sagen, aber auf einem längeren Weg zum Liedermacher geworden. Darf erwähnen, vielleicht erzählen Sie uns auch was drüber. Dass Sie als Polizeireporter erstmal gearbeitet haben, journalistisch?
Das war das Erste, ja. Der Polizeireporter war die Flucht aus dem akademischen Betrieb. Also ich habe angefangen zu studieren und habe das schrecklich empfunden, weil damals die Germanistik in Wien, da hat es einen Professor gegeben, also wir sprechen jetzt von der Mitte der 80er Jahre, der war super, das war der Wendelin Schmidt-Dengler, das war großartiger Universitätslehrer. Und das war aber der einzige damals. Und bei der hat immer 400 Studenten gehabt in viel zu kleinen Hörsälen. Und es hat gestunken und man hat am Gang stehen müssen. Und es war irgendwie kein Vergnügen. Und die anderen waren mir persönlich fad. Und dann habe ich das Angebot einer Tageszeitung angenommen, für die so als freier Zeilenschinder im lokal journalistischen Bereich zu arbeiten. Und ich bin dann eben Polizeireporter geworden. Und das war damals noch so, dass man sich so ein Gerät gekauft hat über dunkle Kanäle, wo man den Polizeifunk abhören konnte. Und dann Tatortarbeit, also hinfahren, mit der Kripo dort reden, am besten die Eltern des Toten oder der Toten um ein Bild anschnorren, wann sie uns hergeben haben. Und diese Art Arbeit, das war meine Lehre sozusagen. Bin dann in den Feuilleton-Bereich irgendwann gewechselt, so nach der 12. Laich. Und dann habe dann eher so Wochenend-Kulturjournalismus gemacht. Und das aber auch nicht so lange. Also insgesamt war ich 3-4 Jahre bei der Zeitung und bin dann zum Hans Kratzer ans Wiener Schauspielhaus als Dramaturg und Hausautor gegangen. Wir haben uns kennengelernt und der wollte, dass ich was schreibe für ihn. Und war dann nur mit 2 Jahren im Büro am Schauspielhaus. Und 1993 habe ich dann endgültig aufgehört mit den Büros und bin freier Schriftsteller und Musiker geworden.
Im Schauspielhaus hatte Ihr erstes Theaterstück auch, ja, genau. Uraufführung.
Der Basilisk, das war so die Neudeutung einer alten Wiener Sage. Und das war schon auch gut irgendwie. Also das war auch die Erfahrung, dass ich das Theater eigentlich als Psychomaschine schlecht aushalte, weil ich die Befindlichkeit der Theaterleute nicht nachvollziehen kann und mich das sehr angestrengt hat. Und obwohl ich Theater an sich als Kunst genieße, ist das menschliche Knacken im Herstellungsprozess war mir nicht so angenehm. Also ich war dann froh, wie ich wieder weg war. Und dann habe ich halt Romane auch geschrieben und mit den Liedern parallel dazu eigentlich begonnen. Prinzipiell kann man sagen, dass ich heute sagen würde, meine Tätigkeit ist das, was man in Wien als das Geschichteldrucken bezeichnet. Und Geschichteldrucken heißt einfach Geschichten erzählen. Und ich bin in der glücklichen Lage, meine Geschichten halt in mehr als einem Medium ausdrücken zu können. Das heißt, ich kann mir aussuchen, ob ich ein Buch schreibe oder ein Lied schreibe oder ein Theaterstück schreibe oder sogar einen kurzen Artikel für eine Zeitung mache draus. Man sucht sich halt das Beste aus, wobei ich sagen muss, dass die Musik, die Lieder für mich die Königsdisziplin sind und auch das, was meinem Lebensgefühl am meisten entspricht. Und ich habe irrsinnig gern das Live-Spielen, also die Konzerte und dieses unmittelbare Erlebnis, sozusagen die Geschichte zu singen und zu sehen, was sie mit den Menschen macht und zu spüren, speziell in kleinen Clubs und kleinen Konzerten.
Über Ihre Romane würde ich nicht so schnell drüber rauschen. Ich habe zwei gelesen seinerzeit, als die erschienen sind. Einmal diesen Vampirroman Austreiben und dann Dr. Paranoisky, auch eine verrückte Geschichte, die im Wienerwald spielt. Sie haben da eine Vorliebe für Gothic-Stoffe gehabt.
Ja, so fantastisch, ein bisschen gruselig und so. Meine Frau sagt immer, die Huhu-Stoffe sind das irgendwie. Und die Huhu-Stoffe, die sind in den Liedern, kommen die eh auch vor. Also ich habe die Romane eh sehr gern, nur was ich daran nicht so gern gehabt habe, war, dass ich einen Roman zusammenbringe, brauche ich extrem viel isolierte Zeit. Also ich brauche viel Ruhe, ich brauche immer 2-3 Stunden, bis ich überhaupt den ersten Satz schreiben kann bei einer Arbeitssitzung. Und dann muss ich 6-7 Stunden dranbleiben. Und das hätte dann bedeutet, dass ich von meinen Kindern die Türe verschließen muss.
Und, wie Thomas Mann.
Ja, das wollte ich aber nicht, weil mein Vater hat die Türe vor uns gerne verschlossen, um seine Ruhe zu haben. Und ich habe dann gemerkt, also den letzten Roman, den Paranoisky, das war 2001, da hatte ich schon meinen ersten Sohn. Und das war so anstrengend, also für mich auch seelisch und hat mir irgendwie im Herzen wehgetan, dass ich jetzt nicht bei dem Kind sein kann, weil ich einfach diese Arbeit machen muss und das fertig machen muss. Und bei den Liedern ist das nicht so. Also wenn ich da so an meinen Strophen feile, kann ich ruhiger im Kinderzimmer sitzen und die spielen Lego oder man sitzt nebeneinander am Sofa und ich kann das trotzdem machen. Es ist so eine viel kommunikativere, viel offenere Tätigkeit.
Sie haben der Familie wegen die Karriere des Romancier aufgegeben, aber ich habe den Eindruck, das ist für Sie kein Verzicht.
Eigentlich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich eines Tages wieder einen Roman schreibe. Also das hat schon, ich habe es schon gern auch gemacht, irgendwie, wenn es gut gegangen ist und wenn es funktioniert. Und ich könnte mir auch wieder vorstellen, dass ich ein oder zwei Stoffe wieder als Roman mal schreibe. Aber das ist, wenn sie aus dem Haus sind. Und jetzt, Gott sei Dank, seit ein paar Jahren rennt es mit der Musik ganz gut. Und es geht eh so. Und das ist eher glücklich. Es ist das, was ich so mag, das Leben im Tag, im Jetzt. Das geht mit der Musik viel besser.
Sie haben vorhin erwähnt, dass Nick Cave Ihnen das Songschreiben beigebracht hat.
Ja, hat er.
An der Wiener Schule für Dichtkunst.
Genau. Der verstorbene Christian Ide Hinze, der Begründer und langjährige Leiter der Schule für Dichtung war, hat es geschafft, ihn nach Wien zu holen. Und der Nick Cave hat im Jahr 1998 einen Workshop gemacht, einen einwöchigen, der hieß The Love Song and How to Write One. Und da musste man sich anmelden und halt irgendwie Werke hinschicken. Und das aus mehreren hundert Einsendungen hat Cave dann 6 Mädeln und 6 Buberln ausgesucht. Und da saß man dann in der Akademie für Bildende Künste in Wien in einem Klassenzimmer mit Nick Cave. Und der ist reingekommen am ersten Tag und hat irgendwie diese 6 Männer und 6 Frauen, ohne uns noch zu kennen, zu 6 virtuellen Liebespaaren zusammengezwungen. Gesagt, du und du und du und du. Und diese Liebespaare mussten sich dann so Nancy Sinatra, Lee Hazelwood-mäßig eine Woche lang anminnen. Unter der Anleitung von Nick Cave, der frisch aus seiner Geschichte mit PJ Harvey gekommen ist, irgendwie aus seiner unglücklich beendeten und auch irgendwie mit dem Heroin damals aufgehört gehabt hat und irgendwie seine gleichzeitig eine einzige offene Wunde und eine einzige Blume war und gleich dann am ersten Tag uns gesagt hat, das ist für ihn jetzt eine entsetzliche, aber auch kathartische Erfahrung, weil sein Vater in Australien war Literatur- und Englischlehrer und war offenbar ein sehr, sehr guter Lehrer. Und obwohl er diesen Vater über alles geliebt hat, hat er doch, wie es uns ja wahrscheinlich allen oder doch vielen von uns geht, gesagt, er will nie so werden wie er. Jetzt findet er sich in einem Klassenzimmer mit 12 jungen Menschen und soll denen was beibringen. Ja. Und er hat uns aber wirklich was beigebracht. Und zum Schluss hat dann jeder 16 Zeilen gedichtet gehabt, mit denen er zufrieden war. Und die haben wir dann mit Nick Cave am Klavier im Akademietheater vortragen dürfen.
Ich weiß nicht, ob der Titel Water's Edge von Nick Cave ein Liebeslied ist.
Das ist schwer. Das ist von der neuen Platte von Push the Sky Away, die ich sehr, sehr gelungen und schön finde. Und da kann man die Lieder also alle als Moritaten lesen, aber als Liebeslieder auch lesen, aber auch als Journaleintragungen. Das bleibt ihm überlassen, was das eigentlich. Ich finde vor allem, es ist sehr schön.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurde der Musiktitel aus der Originalfassung entfernt.
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Zu Gast ist heute der Wiener Liedermacher Ernst Molden und er hat sich Nick Cave gewünscht, den wir eben hörten, mit Water's Edge. Jetzt haben Sie vorhin Ihren Vater erwähnt, der hat immer die Tür bei Ihnen zu Hause vor den Kindern verschlossen. Sie kommen, bei vielen klingelt's beim Namen Molden, aus einer berühmten Verlegerfamilie.
Ja, mein Vater ist der Fritz Molden und der hatte den Molden Verlag, der eine Zeit lang auch so in den 60er Jahren so im deutschsprachigen Verlagszirkus in der Oberliga mitgespielt hat irgendwie.
Memoiren, dann, Autobiografien, genau, berühmter Leute.
Ich glaub, im 82er Jahr spektakulär in Konkurs gegangen ist, was für uns ein arges Erlebnis war. Aber ein gutes eigentlich für mich jetzt in der Bilanz, weil ab dem Konkurs meines Vaters hatte ich sozusagen eine Familie. Weil vorher war das, also ich war damals 15 und davor war meine Kindheit so, dass der Vater halt eine extrem öffentliche Person war und unser Haus sehr offen war und es waren immer Feste und Künstler da und Autoren da und Partys. Und wir Kinder, also mein jüngerer Bruder und ich, wir sind eigentlich mit unserer Oma und mit Kindermädchen hauptsächlich aufgewachsen, weil die Eltern an der Kunst- und Society-Front unterwegs waren. Jetzt ist es so, also mein Vater ist gleichzeitig ein wunderbarer Mensch. Er ist einer der letzten noch lebenden Widerstandskämpfer Österreichs auch. Also hat ab seinem 16. Lebensjahr sich gegen Hitler erhoben. Und ist auch ein Held dadurch irgendwie. Und jetzt irgendwie Sohn eines Helden zu sein, ist überhaupt schwierig. Ja? Weil da kannst du ja privat dann nichts sagen, wenn die ganze Welt weiß, dein Vater ist ein Held irgendwie. Aber er hat uns auch sehr viel mitgegeben. Dieses Elternhaus war, ich sage immer, es war das letzte Jahrhundertwendehaus, weil mein Vater irgendwie also auch noch so von diesen Salons, die es da gab, angefangen bis hin zum, wie man sich beim gemeinsamen Essen verhält und was die Aufgabe oder die Pflichten der Kinder sind und wie sie sich benehmen müssen. Das war eigentlich alles 1900. Und er hat sozusagen sein eigenes Elternhaus, das ein wirklich kakanisch, KOK geprägtes Elternhaus war, verlängert auf uns in die modernen Zeiten hinein. Und dadurch habe ich natürlich auch Sachen mitgekriegt, die andere Kinder nie mitgekriegt haben. Ja. Und jetzt bin ich auch dankbar. Damals war es gekoppelt an gefühlten Verlust oder gefühlten Verzicht auf Nestwärme, die ich schon auch gern gehabt hätte. Aber die gab es dann nach dem Konkurs. Plötzlich war dafür auch ein Platz da und darum bin ich gar nicht so unglücklich über den Konkurs.
Hat Ihnen Möglichkeiten eröffnet auch?
Ja, und auch so eine prinzipiell eine Haltung erstens zu Geld, also über das Relative an Geld und an Besitz und an Reichtum, weil es war bei uns so, also mein Vater hatte die letzte große Medieneinzelfirma in Österreich, das heißt, er hat mit seinem ganzen persönlichen Vermögen gehaftet und als der Konkurs schlagend wurde, haben sie uns tatsächlich in der Villa im 19. das Licht abgedreht und die Arnulf Rainer Bilder abgehängt, die an den Wänden waren. Und also so dieses Zerronnene an dem Ganzen, das war schon ein starker Eindruck, dass es dann halt weg war, aber das Leben trotzdem weitergeht oder weitergehen muss. Und auch so, wer die richtigen Freunde sind, das lernt man auch bei so einer Erfahrung. Also wer wer zu einem richtig hält und wer nicht. Es war lehrreich, auf jeden Fall. Und trotzdem, aus der Zeit vorher habe ich einfach so Erinnerungen, ja, also dass mein Vater irgendwie und der Friedrich Thorberg zusammen auf dem Divan sitzen bis Mitternacht und sich jüdische Witze erzählen und der Vater mich schon ins Bett schicken will und der Thorberg sagt, na lass ihn, wo soll er das sonst noch hören? Und da durfte ich dann so dabei sein und aber auch so richtige Glamour-Erfahrungen, dass Sophia Loren bei uns zu Hause ist und sich nur fotografieren lässt, wenn sie meinen kleinen Bruder und mich auf den Schoß nehmen darf. Und wir dann auf der Kronenzeitung, mein kleiner Bruder und ich, auf dem Schoß von Sophia Loren fotografiert, abgebildet werden. Also das sind schon so Geschichten, ja, die man dann erzählen kann. Wichtig was nicht so, aber lustig.
Aber auch nicht unwichtig.
Aber ich denke mal, wenn der Konkurs nicht gewesen wäre, dann hätte ich ja um Gottes Willen vielleicht diesen Verlag übernehmen sollen und ich wäre total ungeeignet dafür gewesen. Ja? Und ich glaube, für das, was ich jetzt mache, bin ich schon viel geeigneter.
Ja, aber da fällt der Apfel auch nicht weit vom Stamm. Ich vermute, dass Sie Ihren Vornamen bekommen haben im Angedenken an Ihren Großvater.
Ja, genau.
Ernst Molden.
Der war auch Schriftsteller und Journalist.
Ja, Chefredakteur.
Der Neuen Freien Presse. Ja. Der letzte vor dem Anschluss an Hitler-Deutschland, der dann auch irgendwie Berufsverbot bekommen hat. Und seine Frau war die Paula von Preradovic. Also
ihre Großmutter, die Lyrikerin?
Lyrikerin und Dichterin, also auch Romane geschrieben hat.
Die den Text der österreichischen Bundeshymne
ja, genau. Ja,
ich das weiß, ich soll es nicht erwähnen.
Ja, nicht deswegen, habe ich natürlich damit angegeben, als wir den Text der Bundeshymne lernen mussten, habe ich gesagt, den hat meine Oma geschrieben und sie haben es mir aber alle nicht geglaubt, weil die ja unter Paula von Preradovic geschrieben hat. Er sagte, die heißt ja gar nicht so wie du, das ist nicht deine Oma. Also nicht einmal das Angeben hat funktioniert. Außerdem finde ich, dass meine Großmutter wirklich wunderschöne, so frühexpressionistische Gedichte geschrieben hat und stuhldalmatinische Sonette und ganz traumverlorene Sachen. Und gerade die Bundeshymne ist jetzt wirklich nicht mein Lieblingstext. Aber vielleicht habe ich überhaupt was gegen Hymnen.
Zumal er ja auch umgeschrieben werden musste, habe ich in Erinnerung. Da gab es doch was, weil da
die jetzt Töchter... Heimat bist du großer Söhne, jetzt ist Heimat großer Söhne, Töchter Söhne mit Beistrich. Das wird aber jetzt gesungen so zu einem Wort, nämlich Töchter Söhne. Und es ist alles ein bisschen komisch. Und ich hätte gefunden, man hätte überhaupt auf eine Hymne verzichten können und wenn schon, eine neue schreiben lassen. Es gibt so viele gute Dichter, vielleicht hätte einer eine gute neue geschrieben. Aber der Text ist natürlich historisch und an dem herumzudoktern ist auch wieder seltsam.
Ernst Molden, wollen Sie nochmal zur Gitarre greifen?
Ja, eine Anti-Hymne. Also ein Liebeslied. Für meine Frau, für die beste Frau der Welt. Es ist ein Lied, das geht übers Losziehen. Losziehen, also über den Aufbruch. Und der Aufbruch ist ja so ein altes Motiv in der Dichtung und im Song auch. Aber die meisten Leute brechen dann immer allein auf und da geht es ja einfach. Aber zu zweit aufzubrechen und zwar immer wieder als Prinzip, bevor man picken bleibt, aufzubrechen, das ist, glaube ich, die Kunst. Und das ist über den Aufbruch zu zweit. Das Lied übers Losziehen.
Ich habe eine Ewigkeit kein Pferd mehr, aber ich hole es jetzt aus dem Stall. Du sagst, die Adler sind schon ausgestorben, aber ich hör's grad überall. Bind mir sie die bunten Schal um, reit mir los, weil die Sonne kommt über den Berg auf uns. Das ist ein Lied übers Losziehen, übers Leichtbleiben, übers Bockigsein. Übers einmal noch hinbieren und über dich und mich. Es ist ein guter Tag, ein fetter Tag, ein Feiertag sogar. Zaus blieb sind wir eh schon seine oder andere Jahr. Müssen die malen oder singen oder spielen, es wird nie so wie du. Das ist ein Lied übers Losziehen, übers Leichtbleiben, übers Bockigsein, übers einmal noch hinbiegen.
Ernst Molden, vielen Dank.
Da waren unsaubere Gitarrenpassagen dabei. Aber dafür habe ich schön gesungen, glaube ich. Aber
Sie können auch nicht ganz entspannt und besonders bequem sitzen hier bei uns.
Ja, aber beim Losziehen geht das ja eh nicht. Da sitzt man am Pferd und spürt am Pferd. Also ist schon okay.
Haben Sie ein Rezept für eine gute Ehe? Ich habe so den Eindruck, dass Sie eine sehr glückliche führen und da klingt auch nichts an von ich muss mich hier selbst verwirklichen und ziehe mein Ding durch. Sie haben 3 Kinder und es scheint alles in großer Harmonie zu laufen, dass man es schafft, leicht zu sein und trotzdem bockig zu bleiben.
Ja, also ich wüsste kein Rezept. Ich habe einfach ein irrsinniges Glück gehabt. Mit meiner Frau das größte Glück gehabt, das man sich vorstellen kann. Also wir verstehen uns einfach gut. Und das Wichtige ist, uns wird nie fad. Wurscht, was passiert oder eben auch nicht passiert, uns wird nicht fad und wir können lachen und es ist so romantisch wie am Anfang. Und wirklich, also trotz Kirchenferne danke ich dem Herrgott für diese Frau und für dieses Glück, dass ich sie getroffen habe. Und ich habe davor ein sehr anderes Leben geführt. Also ich habe viele, viele Freundinnen und Affären und Geschichten gehabt. Und habe aber immer gemerkt, irgendwie nach wenigen Wochen, das ist jetzt gar nicht. Ja? Also das geht sich überhaupt nicht aus. Und plötzlich war ein Mensch da, mit dem sich total anders angefühlt hat und total richtig. Aber ich kann nur, also das Rezept ist so lange suchen, bis man vielleicht so ein Glück hat. Ja? Und vorher wachsam sein.
Wovor?
Naja, dass man sich da was Falsches anfängt. Irgendwie. Weil manches geht sie einfach gar nicht. Ich glaube, es gibt schon sozusagen Beziehungen, die sie eigentlich spleißen die ganze Zeit und trotzdem funktionieren. Aber da bin ich zu harmoniesüchtig dafür. Also die ewige Streiterei. Wir haben Freunde auch, die auch schon ewig zusammen sind, aber dauernd hackeln miteinander irgendwie und hin und her und Dings. Das wäre mir zu anstrengend.
Ich glaube, ja, Sie sind jemand, mit dem kann man gar nicht streiten, oder?
Ja, ich kann schon zwider werden oder so, aber ich finde den. Mit mir kann man schon gut auskommen irgendwie. Aber ich habe ja nicht mit vielen Leuten zu tun. Also ich habe immer mit denselben Menschen zu tun. Ich habe hauptsächlich mit meiner Familie und mit meinen Musikern, die nach ähnlichen Kriterien ausgesucht werden. Also nicht einmal, wie gut die Musik machen, sondern wie sehr wir gemeinsam seelisch schwingen. Und zufällig stellt sich dann meistens heraus, dass das eh auch super Musiker sind. Und dann gibt es nur ein paar wirklich nahe gute Freunde, aber es sind nicht sehr viele. Und ich habe früher vor meiner Ehe, also vor 20 Jahren oder so, bin ich dauernd fortgegangen und bin zu allen Kunstveranstaltungen gegangen, ob das jetzt Plattenpräsentationen oder Premieren oder Dings, alles Mögliche. Und ich habe dann einfach gemerkt, das ist alles Ballast, also sozusagen nicht die Kunst, aber die Gespräche bei dem Gesellschaftlichen drumherum. Und dann trifft man die dreimal und dann ist man schon sowas wie befreundet und man ist aber überhaupt nichts. Und das ist irgendwie ein bisschen die Falle, in die meine Eltern gegangen sind, die sozusagen ein kulturell-gesellschaftlicher Mittelpunkt in Wien damals waren und Dutzende von schmeißfliegenartigen, unter Anführungszeichen, Freunden um sich herum schwirren hatten. Und die sind dann alle weggeschwirrt wieder. Ja? Also, und jetzt, so wie ich jetzt lebe, gibt es nicht so viele Leute, aber es gibt die richtigen, habe ich das Gefühl. Klopf, klopf, klopf.
Gibt's Hausmusik bei Ihnen?
Jetzt beginnt es. Ja, das ist ein schönes Thema. Also der Carly lernt Gitarre bei mir. Der hat wollen. Also der Große ist ein Hip-Hopper. Der findet, glaube ich, prinzipiell die Tatsache, dass der Vater Musik macht, cool. Aber für den bin ich einfach Jahrhunderte entfernt. Ich bin einfach der grumpy old man, der mit dem Schnurrbart und der Gitarre da akustisch im Wohnzimmer sitzt und Musik macht, und das reicht schon irgendwie, aber seine Musik ist ganz was anderes.
Ist viel besser, oder?
Ja, seine. Ja, 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 der hört halt irgendwie schnelle, laute, wilde Sachen, ist eh super. Und der Carly, der hört alles und der wollte bei mir Gitarre lernen. Ich habe ihm darauf hingewiesen, dass es besser wäre, wenn er nicht bei seinem Vater Gitarre lernt. Und er wollte es aber bei mir, und jetzt kann er auch schon diesen Gypsy-Swing-Rhythmus-Schlag spielen, den Dubcheck. Das habe ich ihm jetzt schon beigebracht. Und angefangen haben wir mit Weihnachtsliedern, und jetzt hat er in der Schule das Lied Puff the Magic Dragon gehört. Und jetzt bringe ich ihm gerade Puff the Magic Dragon bei. Also Carly ist 9 und spielt jetzt schon ganz gut und kriegt jetzt die zweite Gitarre, weil die erste ist ihm schon zu klein.
Und Sie müssen das allein dreistimmig singen, wie Peter, Paul und Mary.
Ja, so weit sind wir noch nicht. Aber das Neueste ist jetzt, dass nach 2 Jahrzehnten Liebe meine Frau angefangen hat, Ukulele zu spielen. Die hat sie plötzlich, die hat gesagt, sie kann keine Musik machen, weil es irgendwelche Idioten ihr in der Volksschulzeit gesagt haben, sie ist nicht musikalisch. Und sie ist aber musikalisch, und ich weiß das, seit sie unseren Kindern Schlaflieder vorgesungen hat. Und jetzt hat sie eine Ukulele und jetzt spielen wir miteinander, und auf dem neuen Album wird sie als Superstar auftreten bei einer Nummer mit 2 Akkorden auf der Ukulele, und auf das freue ich mich am meisten bei der Aufnahme, muss ich sagen.
Ernst Molden, wir haben es nicht geschafft, heute alle Ihre Musikwünsche unterzubringen.
Nein, ja. Aber das wird...
Towns Van Zandt hätten wir auch noch spielen können. Das darf ich noch sagen. Vorhin haben Sie, als eine der Musiken lief, weil ich Sie am Anfang der Sendung als Towns Van Zandt von Heiligenstadt bezeichnet habe, gesagt, ja, melancholisch ähnlich, aber bei Weitem haben Sie nicht diese Traurigkeit.
Ja, der Towns war wirklich ein, glaube ich, sehr, sehr unglücklicher Mensch. Also ich hab ein Konzert von ihm gesehen, das war sein letztes Europakonzert. Also 2 Monate später ist er dann gestorben in der Szene Wien. Und da ist wirklich, wie auf einer unsichtbaren Leinwand, ist die ganze Tragik dieses Lebens abgelaufen. Aber halt wunderschöne Stücke und Lieder.
Waiting Around to Die. Ich habe ja noch einen Wunsch.
Ja.
Sie haben auf dem Zettel hier noch Bob Dylan stehen, der wird oft gespielt, und ich dachte mir, vielleicht kann ich Sie noch überreden, dass wir noch ein Lied aus einer Ihrer CDs hören, zum Abschluss der heutigen Zwischentöne, die so langsam zu Ende gehen. Langer Tag am Wasser. Könnten Sie auf den Dylan verzichten?
Ja, den habe ich zu Hause auch. Ja, ich freue mich.
Langer Tag am Wasser, sollen wir es verraten? Ich weiß ja, das spielt gar nicht in Wien.
Nein, das war, die ist in Kreta geschrieben worden, die Nummer. Aber ich glaube, letztlich das Gefühl, dass das ein langer Tag am Wasser auslösen kann, das ist ident, ob jetzt in Gritzendorf an der Donau oder am libyschen Meer, das ist eigentlich egal.
Und jetzt, da alle in Vorfreude auf den Frühling sind, denken wir schon an den Sommer und an diese Stimmungen.
Ich denke das ganze Jahr an den Sommer.
Ja?
Ständig. Immer. Wenn er nicht da ist, sehne ich ihn herbei.
Ernst Molden, vielen Dank für Ihren heutigen Besuch bei den Zwischentönen.
Ja, danke für die Einladung noch einmal. Ich bin sehr gern gekommen.
Und ich möchte ja auch noch Ihre Romane empfehlen, zumindest die beiden, die ich seinerzeit gelesen habe. Austreiben und Dr. Paranoiski. Über die anderen kann ich nichts sagen, aber die werde ich mir irgendwann noch besorgen. Und Ihre Platten gibt es im Handel, auch wenn Sie am meisten nach Konzerten verkaufen.
Ja, und es gibt also alle Termine, auch sogar diese sparsam gesäten Deutschland-Termine. Die findet man alles auf ernstmolden.at. Das ist meine Website, da steht immer alles.
Steht viel drauf.
Ja.
Und man wird im Netz, bei YouTube auch fündig, Onkel Ernst gibt da allerlei zum Besten.
Ja, die Onkel Ernstl, das sind ja meine eigenen. Das sind ja sozusagen zu Hause im Wohnzimmer, was ich dann so probiere und irgendwie zur Diskussion stellen will. Aber es gibt auch rasend viele Live-Videos, wobei ich es dann mit Neil Young halte, der in seinen Memoiren jetzt geschrieben hat, er hasst diese Angewohnheit der Fans, jetzt alles mit dem Handy zu filmen und am nächsten Tag auf YouTube zu stellen, weil früher konnte man wenigstens, so sagt er es, auf der Bühne halbwegs unbemerkt scheitern. Das geht jetzt da nicht mehr.
Jetzt hören wir noch Langer Tag am Wasser von Ernst Molden, der heute bei den Zwischentönen zu Gast war. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Langer. Einen schönen Sonntag noch.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurde der Musiktitel aus der Originalfassung entfernt.